Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung. Wir möchten Ihnen ein ganz besonderes Buch vorstellen, Fluchtexil und Migration in der Literatur, syrische und deutsche Perspektiven, soeben im Quintus Verlag erschienen. Und das Besondere ist, dass das hervorgegangen ist aus einer Zusammenarbeit von syrischen und deutschen Germanistinnen und Germanisten. Und einige von Ihnen mögen sich vielleicht fragen, gibt es denn überhaupt Germanistik in Syrien? Gibt es syrische Germanistinnen und Germanisten? Diese Frage kann man ganz vehement bejahen. Das Tragische ist natürlich die Situation in Syrien, wie sie seit 2011 herrscht. Und diese Situation hat mit sich gebracht, dass viele der syrischen Germanistinnen und Germanisten im Moment in Deutschland leben. Und wir haben an der Universität Leipzig vor 2 Jahren einen Versuch unternommen, das Thema Exilliteratur und die Gruppe von syrischen Germanistinnen und Germanisten zusammenzuführen auf einer Tagung. Und aus dieser Tagung ist dieses Buch hervorgegangen. Mein Name ist Dieter Burdorf, ich bin Germanist an der Universität Leipzig. Neben mir sitzt Frau Dr. Stefanie Bremerich, die ebenfalls Germanistin an der Universität Leipzig ist. Und rechts sitzt von mir aus gesehen Abdallah El-Dimak, der aus Syrien kommt und im Fach Germanistik in Leipzig promoviert. Wir haben das Buch zusammen herausgegeben und zahlreiche Germanistinnen und Germanisten aus beiden Ländern haben daran mitgewirkt. Wir sind hier, worüber wir sehr froh sind, auf dem Sachbuchforum. Das ist also durchaus ein Buch, das sich nicht nur an ein Fachpublikum richtet. Ich denke, wir sind da auch bei dem richtigen Verlag, der eine breite Öffentlichkeit ansprechen möchte. Und wir wollen jetzt nicht lesen aus dem Buch in den wenigen Minuten, die wir haben, sondern ein bisschen sprechen über die Hintergründe dieses Buches und Sie vertraut machen auch mit der Situation, aus der das hervorgegangen ist. Ich darf zunächst Herrn El-Dimak fragen, Sie als Germanist in Deutschland, Sie sind ja nicht im engeren Sinne Flüchtling, und dieses Wort lehnen Sie ja ohnehin ab, darüber können wir gleich auch noch sprechen, sondern Sie sind ja schon vor dieser akuten Krise in Syrien nach Deutschland gekommen. Vielleicht können Sie Ihren Bildungsweg kurz für das Publikum skizzieren.
Vielen Dank. Mein Name ist Abdallah El-Dimak. Ich habe Germanistik an der Universität Damaskus zwischen Jahr 2007 und 2010 studiert und nach meinem Bachelor habe ich ein Erasmus-Mundus-Stipendium bekommen und dadurch bin ich nach Deutschland gereist. Ich habe meinen Master als Doppeldegree an der Universität in Porto in Portugal und in Bremen in Deutschland absolviert. Und nachdem ich meinen Master abgeschlossen habe, habe ich mich auch für eine Promotion entschieden und bin ich dadurch auch nach Leipzig gekommen. Mhm. Ich bin auf Leipzig so gekommen, weil zwischen Universität Damaskus und Uni Leipzig eine Partnerschaft besteht, die eigentlich seit Orte der Zeit diese Partnerschaft gibt. Und da habe ich mich auch bei Herbertov beworben und ja, und seit 2014 promoviere ich an Uni Leipzig.
Ja, vielen Dank. Frau Bremerich, was reizt Sie denn an dieser Zusammenarbeit zwischen deutschen und syrischen Germanisten? Wie sind Sie in diese Zusammenarbeit hineingekommen? Vielleicht können Sie uns das auch kurz schildern.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist also ganz klar, dass wir es hier halt mit einem sehr aktuellen Thema zu tun haben. Das heißt, wenn wir uns als Germanistinnen und Germanisten mit Exilliteratur beschäftigen, dann tun wir das eigentlich immer unter einem literaturgeschichtlichen Gesichtspunkt. Also Exilliteratur ist in der Regel das, was zwischen 1933 und 1945 und vielleicht noch etwas länger geschrieben worden ist. Und das ist jetzt natürlich hier eine Besonderheit gewesen, auch der Tagung, die Herr Burdorf schon erwähnte, die wir 2016 hatten, dass man hier den Fall hat, dass Exil und Flucht für Germanistinnen und Germanisten aus Syrien eben Teil ihrer aktuellen Lebenswirklichkeit sind. Also das heißt, dadurch entstehen natürlich Spannungen, auch aus so einer Tagung, die ungewöhnlich sind für eine Fachtagung, die wir aber als sehr produktiv empfunden haben. Und das haben wir versucht, in diesem Band auch aufzugreifen. Das heißt, es sind eben auch viele syrische Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler beteiligt. Und es geht mitunter auch darum, Texte eben also aktualisierend zu lesen. Also was können uns Brecht und so heute eigentlich noch sagen? Und das waren also unter anderem Themen, die wir auf der Tagung besprochen haben und die, glaube ich, auch der Band widerspiegelt.
Ist ja ein Beitrag von einer syrischen Germanistin über Erich Maria Remarque, bekannt durch das Buch Im Westen nichts Neues und dann auch einer der wichtigen Exilautoren mit seinen späten Exilromanen und ich glaube ganz berührend wirklich, wie Luna Amer in ihrem Beitrag das schildert, was für aktuelle Parallelen sie gesehen hat zu ihren eigenen Exilerfahrungen, zu dem, was Remarque in seinen späten beiden Exilromanen schildert. Herr Dima, vielleicht können Sie noch ein bisschen schildern, wie es zu der Tagung kam. Wie sind so die Verbindungen überhaupt von syrischen Germanistinnen und Germanisten, die ja in der Diaspora jetzt überwiegend sind? Wir haben immer noch, darauf kann man auch hinweisen, eine Ausbildung in Germanistik an der Universität Damaskus. Man kann es sich kaum vorstellen. Aber ich habe auch gestern gerade mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen. Die Situation ist natürlich schlimm, auch in den Stadtteilen, die vom Regime beherrscht werden. Also ein absoluter Polizeistaat. Da kann eigentlich akademisches Leben gar nicht mehr gedeihen oder auch nur entstehen. Trotzdem erhält man diese Ausbildung aufrecht. Und wir hatten auf der Tagung ja auch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die erst damals vor kurzer Zeit, also im Jahr 2016, aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht können Sie ein bisschen so dieses Netzwerk der Germanistinnen und Germanisten aus Syrien schildern.
Ja, also ich würde gerne erstmal mit der Geschichte vom Germanistik-Institut in Syrien anfangen. Also das Institut wurde 2006 gegründet und damals hatten wir Probleme mit Lehrkräftemangel, weil aus einem Grund, dass wir vorher Deutsch an der Schule nicht lernen. Das heißt, wir müssen erstmal auch Deutsch lernen. Wir hatten auch keine Lehrkräfte. Die meisten von ihnen kamen auch aus Deutschland. Und das ist dadurch entstand die erste Germanistengeneration sozusagen, zu der ich auch selbst gehöre, bis 2011, als die Aufstände im Land aufbrachen. Dann mussten die deutschen Dozenten das Land verlassen. Und dann entstand sozusagen die zweite Germanistengeneration, die eigentlich, also an ihnen fehlt alles. Also die Bibliothek gab es dann nicht mehr, da gab es auch kein Goethe-Institut mehr, kein Tandempartner, kein Sommerstipendium, durch die AD vorher finanziert waren. Also und selbst also wo das Institut dort existiert, ist auch näher zum Verteidigungsministerium. Da gab es oft Anschläge und sowas. Und das hat dazu geführt, dass oft die Lehrpläne auch ausfallen. Dann sind viele auch von denen nach Deutschland als Geflüchtete gekommen. Und da haben wir versucht, über persönliche Kontakte erstmal wieder in Kontakt oder zurückzukommen. Und da hatte ich auch bei vielen die Wünsche gehört, dass sie sich wieder treffen wollen. Und da kam diese durch meine Kontakte auch mit dem DAD, weil ich auch ein Stipendium vom DAD hatte. Und DAD hat sich auch bereit erklärt, ein Treffen im Rahmen von einer Tagung zu organisieren bzw. zu finanzieren. Und da
also
kam
DAD ist der Deutsche Akademische Austauschdienst, kann man vielleicht für das nicht Uni-Publikum hier erläutern. Und der hat uns gefördert mit dieser Tagung, mit diesem Band. Das ist also die Institution in Deutschland vom Außenministerium, die den akademischen Austausch in alle Welt fördert. Und wir sind sehr dankbar für diese Förderung, also genau. Als kleine Erläuterung.
Und so also entstand dieses Treffen wieder an der Universität Leipzig, wegen auch Kontakt zu.
Wie ist denn die Lage der Germanistinnen und Germanisten, die Sie auch herangeführt haben an diese Tagung? Die war ja 2016 großenteils noch sehr prekär. Wir haben ja da Gespräche geführt, die wirklich auch sehr berührend waren. Der Status war für viele sehr ungesichert, ob sie anerkannt werden, ob sie irgendwie auch in die Arbeitswelt in Deutschland hineinkommen. Hat sich da jetzt etwas geändert? Sie stehen ja ständig in Kontakt auch mit den
Kollegen. Also bei einigen hat sich viel verändert. Also innerhalb dieser 2 Jahre haben auch viele geschafft, Ausbildung zu machen oder sich weiterzubilden oder auch so Berufe im Bereich sozialen Arbeit oder auch als Dolmetscher und sowas, als Brückenbauer zwischen arabischen oder deutscher Kultur, zumal, dass sie auch die beiden Sprachen, einige von ihnen, beherrschen auch.
Ja. Also. Es ist ja eine wirklich hervorragende Qualifikation heutzutage, wenn man also als Germanistin, Germanist Deutsch spricht und auch Arabisch, nicht? Also diese Kompetenz ist ja in der Situation im Moment in Deutschland sehr nachgefragt. Also deswegen war da ja auch ein gewisser Optimismus da und das ist ja sehr schön, wenn sich das auch bei vielen auch so bewahrheitet hat. Vielleicht gehen wir mal in den Band hinein. Wir haben ja wirklich nur wenige Minuten. Frau Bremerich, Sie haben ja über Hugo Ball geschrieben, den vielleicht einige kennen als Hauptvertreter des Dadaismus vor 100 Jahren. Wir haben jetzt immer diese Gedenktage, 1917 ein wichtiges Jahr, jetzt 1918 das Kriegsende, das ist ja genau die Zeit des Dadaismus und Hugo Ball ist ein Hauptvertreter des Dadaismus, der dann später zum Katholizismus zurückgefunden hat. Und was hat der denn mit dieser Exil-Thematik eigentlich zu tun? Vielleicht können Sie ein bisschen Ihren Beitrag für uns skizzieren.
Ja, also auf den ersten Blick oder eben wie Hugo Ball bekannt ist, würde man jetzt nicht als Exilschriftsteller wahrscheinlich bezeichnen. Also die meisten kennen ihn bestimmt durch dieses ikonisch gewordene Foto in diesem merkwürdigen, etwas schrillen Kostüm, ne? Also wo Hugo Ball eben auf der Bühne des Cabaret Voltaire steht, in diesem kubistischen Kostüm, also eben ein wichtiger Vertreter des Dadaismus.
Das
war in Zürich, ja genau. Und was Hugo Ball aber auch gewesen ist, und das ist ziemlich interessant eben auch für unser Thema gewesen, ist ein starker Kriegsgegner gewesen, also jemand, der 1915 Deutschland verlassen hat, weil er sich dort nicht mehr wohlgefühlt hat, der ein starker Sprachkritiker auch war, also der die Kriegspropaganda insbesondere kritisiert hat und eben das publizistisch versucht hat, wirksam zu machen, also zu artikulieren. Und vor diesem Hintergrund kann man Hugo Ball auch untersuchen. Ich habe insbesondere seine autobiografischen Schriften mir angeschaut, wobei man sagen muss, dass man die gar nicht so klar trennen kann von seinen publizistischen Schriften. Also es geht um dieses Erinnerungsbuchprojekt Flucht aus der Zeit. Das ist so eine Art von Aphorismensammlung, Fragmentsammlung, die also deutliche Schnittmengen auch mit seinen publizistischen Texten aufweist.
Und also das heißt, das ist ein Autor, der programmatisch sagt, ich will nicht nur aus einem Land fliehen, sondern ich will aus meiner ganzen Zeit fliehen. Das ist ja wirklich Programm, dieser Titel schon.
Ja, absolut. Also der Titel ist ja merkwürdig, ne? Flucht aus der Zeit, was so hat man sich darunter vorzustellen? Und Zeit ist also ein Begriff, den Hugo Ball mehrfach belegt, mit dem er verschiedene Dinge meint. Und einer Ein wichtiger Aspekt ist eben, dass damit seine unmittelbare, insbesondere politische Gegenwart in Deutschland gemeint ist, mit der er eben überhaupt nichts mehr zu tun haben will. Aber das natürlich auch nur bedingt, da er sich eben auch als Zeitkritiker versteht, der aus der Distanz heraus versucht, diese Situation zu verändern. Genau, also das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt für dieses Erinnerungsbuch. Also es geht eben über die autobiografische Selbstverständigung ganz deutlich doch auch hinaus.
Und dann heißt es eigentlich Flucht aus der Zeit für Hugo Ball ja dann auch sogar Flucht aus Zürich als der Großstadt und der Rückzug aufs Land in der Schweiz, wo hat in Tessin, Tessin ja. hat er gelebt, dann ist er auch krank geworden. Also wirklich ein sehr individueller Lebenslauf, aber auch exemplarisch eigentlich für eine Haltung, eine Antikriegshaltung in der Zeit des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz skizzieren, was wir für andere Beiträge in diesem Band haben. Wir haben einen Band, einen Aufsatz über Nomaden und Forschungsreisende im 19. Jahrhundert, also vor allem Forschungsreisende in die arabische Welt, Europäer, deutschsprachige Autoren, aber auch französischsprachige Autoren. Was haben die da gesucht in dieser damals noch ganz exotischen und fremden Welt, in der Wüste zum Beispiel? Also hochinteressant, ein Beitrag zum 19. Jahrhundert. Dann haben wir einen Beitrag von Saskia Thieme, die auch da ist, über Arnold Zweig, einen deutsch-jüdischen Autor, zunächst im Umkreis des Expressionismus. Und er ist dann nach Palästina gegangen, als jüdischer Autor geflohen und dann in die DDR gekommen. In der Nachkriegszeit ist ein Beitrag über einen frühen Text von Arnold Zweig, der eben sozusagen mehrfach hin und her geflohen ist, wenn man das so nennen will, oder wieder zurück remigriert ist, aus Israel dann in die DDR. Dann haben wir einen Beitrag von Irmela von der Lühl aus Berlin, die sehr profiliert ist in der Exilliteraturforschung über Flucht und Immigration in den Jahren 33 bis 45. Bekommen Sie einen hervorragenden Überblick über diese Immigrationssituation. Es gibt auch, das nimmt sie auch zum Anlass, das haben wir hier im Frontispiz abgebildet, ein Bild von Arthur Kaufmann, die geistige Immigration. Und da haben wir zahlreiche Immigranten abgebildet, die hier versammelt sind. Albert Einstein im Zentrum etwa. Das nimmt sie also zum Anlass, um die deutschsprachige Exilliteratursituation in dieser Zeit darzustellen. Wir haben einen Beitrag von Markus Wiegand, der auch da ist, über Bertolt Brechts Svendborger Gedichte und vor allem die Abteilung mit den Exilgedichten in dieser wohl wichtigsten Exil-Lyrik-Sammlung von Bertolt Brecht. Einen weiteren Beitrag von Emad Alali, ebenfalls aus Syrien, der gerade bei uns promoviert hat in Germanistik, der erste in diesem Durchgang der syrischen Germanisten, der erfolgreich seine Promotion abgeschlossen hat. Er vergleicht Brechts Mutter Courage mit einem Text des palästinensischen Autors Ghassan Kanafani. Also hochinteressant, auch diese vergleichende Perspektive, die wir in diesem Band haben. Dann geht das also bis in die Nachkriegszeit. Da wird Walter Kempowskis Echolot auch untersucht vor dem Hintergrund der Fluchtthematik der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und in der Gegenwart ein Beitrag von Leonard Herrmann über die Romane der unmittelbaren Gegenwart, in denen auch die sogenannte Flüchtlingskrise thematisiert wird, und ein weiterer Beitrag über Krieg, Flucht und Migration in aktuellen Bildern, Büchern und Graphic Novels. Also ein wirklich weites Spektrum. Ich denke, wir können Ihnen versprechen, dass Sie hier einen hervorragenden Überblick bekommen über die deutschsprachige Exilliteratur der letzten 200 Jahre, kann man geradezu sagen. Und das, glaube ich, auch sagen zu dürfen, alles auch gut verständlich, also ohne Fachjargon, darauf haben wir als Herausgeber auch geachtet. Und der Band wird abgeschlossen mit dem Beitrag von Herrn Eldimak, der sich sehr kritisch mit dem Diskurs in den Medien über die sogenannte Flüchtlingskrise, das setzen wir dann auch immer in Anführungszeichen, auseinandersetzt. Herr Eldimak, vielleicht versuchen Sie mal abschließend Ihre Position ganz deutlich zu machen, denn das ist ja eine sehr provozierende Position.
Ja, also in meinem Text habe ich versucht, so zwei Thesen zu vertreten. Erstmal die Flüchtlinge als Flüchtlinge zu nennen. Also zuerst, es ist nicht urteilfrei, die überhaupt Flüchtlinge zu nennen. Also es wird in den Medien, die werden erstmal Flüchtlinge genannt, danach als Flüchtlingskrise.
Aber das heißt, was ist daran so wertend an dem Begriff eigentlich? Überhaupt diese Wortbildung mit Ling oder was ist daran so wertend?
Naja, die Stereotypen, die immer mit dem Thema Flüchtling die zusammengesetzt sind. Also es würde zum Beispiel so viele Bilder über Flüchtlinge, die Frauen missachten, die Flüchtlinge, die Homophoben, die Flüchtlinge, die Antisemiten, sind alle gängliche Bilder aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die entstanden in dieser Zeit und die werden immer so wiedergegeben. Und das hat auch so einen Bezug zum allgemeinsten Orientalismus-Diskurs, wie man immer der Orientale repräsentiert wird oder auch das Thema Flüchtlinge dann sofort mit Kopftuch und Burka-Thema zusammenzubringen, obwohl es manchmal überhaupt keine Zusammenhänge gibt, aber es ist immer die Flüchtlinge als Projektionsfläche benutzt, um einen politischen Diskurs in der Gesellschaft und selbst zu definieren, wer sind wir hier, die hier sitzen und wer sind die, die zu uns gekommen sind. Und dadurch, man versteht sich selbst, seine eigene deutsche Identität, indem dann die Negation zeigt. Und die Negation sind immer die Flüchtlinge in diesem Zusammenhang gewesen.
Und dann sagen Sie ja, das fand ich besonders provozierend, Flüchtlinge und Flüchtlingsströme, man kommt dann immer in diese Naturmetaphern hinein, Wellen und so weiter, das sei alles Unsinn, das habe es immer gegeben. Und das finde ich ja besonders provozierend, dass Sie also sagen, alles unnötig, diese Aufregung, das hat es ja in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben. Verharmlosen Sie da nicht auch die Probleme, die gesellschaftlichen Probleme, die wir im Moment doch unzweifelhaft haben?
Also gut, also also Verharmlosung ist aus meiner Sicht nicht, weil dass wir immer in der Geschichte sowohl als in der Literatur, in religiösen Narrationen, im Alten Testament, Exodus und so, bis zum Zweiten Weltkrieg, die Flüchtlinge oder die Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es immer, wo Krise gibt, dann gibt es immer die Produktion oder Produkt einer Krise. Und wir haben eine Krise im Nahen Osten und dann diese Flüchtlings Thema, das ist ein Produkt dieser Krise, ist natürlich der Zuzug von Flüchtlingen in einer deutschen Gesellschaft eine Herausforderung für die Gesellschaft an sich natürlich, aber nicht so, dass man denkt, jetzt die kommen und die werden das ganze Land jetzt wegnehmen oder sowas, wie die aus rechten Ecke immer gesprochen wird. Auch wenn wir die Zahl von Flüchtlingen in Deutschland sehen oder betrachten, das ist so, wenn man im besten Fall oder wie immer gesagt wird, das so 1 Million, aber in vielen Ländern wie in Pakistan, in Libanon, in Jordanien, wo die ökonomischen Verhältnisse weit entfernt an Deutschland verglichen zu sein, die haben mehr Flüchtlinge aufgenommen als jenen, die hier. Und das, ich sehe das als Aufgabe der Industrienationen, dass die auch oder eine moralische Aufgabe, dass sie auch Menschen helfen, weil sie die Macht oder die Möglichkeit haben, den anderen zu helfen, mehr als die anderen. die weniger ökonomisch stark sind.
Ja, vielen Dank. Also ein Plädoyer auch für mehr Miteinander und für mehr Gelassenheit vor allem auch in der Debatte. Und ich denke, da ist ja auch in den letzten 2 Jahren einiges passiert, das uns auch ermöglicht, mit dieser Gelassenheit die Debatte weiterzuführen. Der Band soll dazu beitragen. Ich möchte abschließend noch darauf hinweisen, wir haben auch ein langes Gedicht von dem syrischen Lyriker Adel Karasholi in dem Band. Und heute Abend um 18 Uhr in der Universitätsbibliothek Albertina haben wir eine weitere Veranstaltung. Und da wird Herr Karasholi dieses Gedicht lesen und auch einige andere Gedichte. Also wenn Sie mögen, kommen Sie dann gerne wieder. Das Buch können Sie kaufen beim Verlag hier hinter der roten Wand. Und wir setzen das Projekt fort und machen im Herbst eine Tagung auch aus diesen Zusammenhängen heraus zum Thema Orientalismus heute, wo wir genau nach diesen Vorstellungen des anderen, des Orientalischen weiter fragen. Also wir hoffen, Sie interessiert zu haben für dieses Buch und für dieses Thema und wir bedanken uns herzlich für die Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.